SRF 3.
Nach mehreren Tagen sind erste russische Lastwagen mit Hilfsgütern über die Grenze zur Ukraine gefahren. Im Syrien-Konflikt haben bisher 190.000 Menschen ihr Leben verloren. Nach dem Bahnunglück von Tiefenkastel ist ein Mann an den schweren Verletzungen gestorben. Das Wetter heute ziemlich sonnig, morgen mehr Wolken und einige Regenschauer bei 19 bis 24 Grad. Am Mikrofon Angelique Welchli und Bettina Studer, sie hat die Nachrichten.
Erste Lastwagen des russischen Hilfskonvois haben die ukrainische Grenze überquert und befinden sich auf dem Weg in die Stadt Lugansk. Dies berichten Nachrichtenagenturen. Die Lastwagen würden von prorussischen Separatisten begleitet. Laut russischen Agenturmeldungen hat sich der Konvoi ohne Einverständnis der ukrainischen Regierung in Bewegung gesetzt. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, IKRK, hält sich raus. Wegen Sicherheitsbedenken sei niemand vom Roten Kreuz dabei, teilte das IKRK auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. Bei der Kollision zweier Reisebusse auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel sind 33 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 41 Personen wurden verletzt, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Das Unglück ereignete sich etwa 50 Kilometer vom Touristenort Sharm el-Sheikh entfernt. Einer der Busse kam aus dem Badeort am Roten Meer, der andere aus Kairo. Europäische Touristen sind nicht unter den Opfern. Eine Mehrheit der israelischen Bevölkerung ist gegen die Ehe mit einem Partner, der nicht der eigenen Religion angehört. Das zeigen die Ergebnisse einer Umfrage, die die Zeitung Haaretz veröffentlicht hat. 3/4 der befragten Jüdinnen und Juden würden demnach nur einen jüdischen Partner heiraten. Von den arabischen Befragten sind 65% gegen eine Ehe außerhalb der eigenen Religionszugehörigkeit. Insgesamt wurden 500 Personen befragt, wie in Israel üblich. Die indische Regierung hat einen Kinofilm über die Ermordung der früheren Regierungschefin Indira Gandhi verboten. Laut Medienberichten befürchtet der indische Geheimdienst, der Film könnte im Norden des Landes Unruhen auslösen. Dort war vor 30 Jahren auf Befehl Gandhis ein Tempel gestürmt worden. Hunderte Anhänger der Religionsgemeinschaft der Sikh wurden getötet. 4 Monate später wurde Indira Gandhi von 2 Sikh-Leibwächtern umgebracht. In den folgenden Unruhen starben etwa 3000 Menschen. Die Zugsentgleisung der Rätischen Bahn von letzter Woche hat nun doch einen Toten gefordert. Einer der 5 Schwerverletzten, ein 85-jähriger Mann, ist an den Folgen des Unfalls gestorben, wie die Rätische Bahn mitteilt. Beim Zugunglück wurden 11 Personen verletzt, 5 davon schwer. 4 Verletzte sind zurzeit noch im Spital. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index liegt bei 8.557 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu 1.2094 gehandelt, der Dollar zu 91,10 Rappen. Das Wetter, heute scheint häufig die Sonne, gebietsweise ziehen dichte Wolken vorüber. Morgen ist es nur noch teilweise sonnig, im Laufe des Tages gibt es vielerorts Regenschauer. Die Temperaturen erreichen im Norden 19 Grad, im Süden 24 Grad.
Info 3 Mittag.
Seit Tagen steckten sie irgendwo an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine fest. 280 russische Lastwagen mit Hilfsgütern. Die ukrainische Regierung hatte befürchtet, dass die Hilfslieferungen ein Deckmantel sein könnten für eine Intervention Russlands in der Ostukraine. Vor rund 1,5 Stunden hieß es, ein Teil des Hilfskonvois habe die Grenze nun passiert. Ich habe mit ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz in der Ukraine gesprochen und ihn gefragt, wie lange dauert es denn nun noch, bis die Hilfsgüter tatsächlich bei den Menschen ankommen?
Wenn die ersten Lkw jetzt gefahren sind, kann man sich also vorstellen, dass das sicherlich ein Prozess ist, der länger dauert. Entscheidend ist vor allem auch die Frage, wie friedlich die Situation bleibt, denn die Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz brauchen einfach, damit sie die Hilfsgüter verteilen können, eine friedliche Situation.
Was kann denn dieser Konvoi den Leuten in den umkämpften Gebieten bringen?
eine Atempause und auch eine Versorgung, die dahingehend ausschaut, dass sie dafür nichts zahlen müssen. Wenn das gerecht verteilt wird, werden auch zum Beispiel Pensionisten, die seit Wochen keine Pension bekommen. Ich habe eine Frau getroffen in der Stadt Krasnodon, die eine Pension von 1300 Grivna hat. Das ist also weit weniger als 100 Euro. Die hat sich zwei Backernudeln gekauft. Wenn die versorgt werden können, ist das für die einmal bei ihrem sparsamen Leben bereits eine wichtige Atempause. Natürlich, wenn die Kämpfe weitergehen, wird das irgendwann aufgebraucht sein und damit wird dann wieder dieselbe Situation herrschen wie davor. Aber derzeit ist es für jeden wichtig, nur irgendetwas zu bekommen, der dort in diesen schwierigen Situationen lebt.
Woran fehlt es den Menschen im Moment am allermeisten?
Das ist natürlich von Stadt zu Stadt unterschiedlich. In Lugansk, wo der Kampf am längsten tobt um eine Großstadt, ist es die Wasserversorgung. Natürlich, Trinkwasser gibt es seit Wochen geregelt, keines mehr. Die Leute nehmen Flaschen und dort, wo Kanalisation oder Wasserleitungen gebrochen sind, gehen sie hin, um Wasser zu schöpfen, damit sie Wasser haben zum Waschen oder für Wäsche waschen, wenn es wieder überhaupt noch einen Strom gibt. Mobiltelefone teilweise funktionieren nicht mehr, Verbindung zusammengebrochen. Das betrifft vor allem Lugansk. In Donetsk ist die Versorgungslage besser. Aber je weiter diese Städte, diese kleineren Städte zwischen Lugansk und Donetsk in der Ostukraine liegen, desto schwieriger ist es, dort noch zu versorgen. Teilweise gibt es keine geregelte Versorgung von Großlieferanten, sondern das machen so Kleinlieferanten, die 1200 Wecken Brot nehmen und dann ausliefern. Aber wir haben ganzen diesen ostukrainischen Städten auch schon sehr leere Regale gesehen, wo die Versorgungslage eben wirklich problematisch ist.
Sagt ORF-Korrespondent Christian Wierschütz. Er ist derzeit in Mariupol.
Info 3 Mittag.
190.000 Menschen, so viele sollen es sein, die im Syrien-Konflikt in den letzten 3 Jahren ums Leben gekommen sind. Das zeigt der neueste UNO-Bericht zu Syrien. Und die Opferzahlen steigen immer weiter. Allein innerhalb eines Jahres verdoppelten sie sich. Franco Battel.
Syrien ist in den Windschatten der Kriege in der Ukraine und im Irak geraten. Oder wie es UNO-Menschenrechtskommissarin Navi Pillay heute Morgen in Genf sagte: Der Krieg in Syrien sei vom Radar verschwunden. Zu Unrecht, denn die Zahl der Opfer nehme zu und nicht etwa ab. Über 190.000 Tote zählt die UNO und geht zusätzlich von einer erheblichen Dunkelziffer aus. 85% dieser Toten seien erwachsene Männer. Aufgrund ihrer Daten kann die UNO allerdings nicht unterscheiden, ob es sich bei ihnen um Zivilisten oder um Bewaffnete handelt. Erschreckend hoch ist auch die Zahl der getöteten Kinder und Minderjährigen. 11.000 sollen es sein. Am meisten Syrerinnen und Syrer starben bei den Kämpfen an der Peripherie der Hauptstadt Damaskus, bei Aleppo und Homs, Gebiete also, um die seit Jahren heftig gekämpft wird. Menschenrechtskommissarin Pillay sagte wörtlich, das Leiden der Syrerinnen und Syrer sei skandalös. Es gäbe überhaupt keine Perspektive, diesem Töten ein Ende zu setzen. Pillay sprach von einer internationalen Lähmung, die die Mörder, Folterer und Henker in Syrien und im Irak bestärke. Eine Kritik, die auch auf Pillays eigene Organisation, die UNO, zurückfällt. Die UNO hat in den letzten Jahren nie zu einem gemeinsamen Handeln angesichts dieser humanitären Katastrophe gefunden. Ausdrücklich kritisiert Pillay den UNO-Sicherheitsrat. Dieser habe es bisher unterlassen, den Internationalen Strafgerichtshof einzuschalten, obwohl klare Anzeichen vorlägen, dass in Syrien Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen würden. Es herrsche totale Straflosigkeit und das ermuntere die Täter, fortzufahren.
Franco Battel. Das Blutvergießen geht also unvermindert weiter in Syrien. Was die Lage noch zusätzlich verschlimmert, sind die IS-Terroristen, die in der Region derzeit viel Unheil bringen. So viel, dass sich nun US-Außenminister Chuck Hagel außergewöhnlich scharf äußerte. Die Terrororganisation sei barbarisch und jenseits von allem, was man kenne. Aber was heißt denn das nun? Werden die USA in Syrien nun doch militärisch eingreifen? Das fragte ich unseren Fachmann für Sicherheitsfragen, Fredrik Steiger.
Ich denke, das ist nun viel wahrscheinlicher geworden als bisher. Vor allem auch, weil der amerikanische Generalstabschef Martin Dempsey ja noch deutlicher geworden ist als Verteidigungsminister Chuck Hagel. Er sagte, man müsse, um den sogenannten Islamischen Staat schlagen zu können, auf beiden Seiten der irakisch-syrischen Grenze, die de facto im Moment ja gar nicht mehr existiert, zuschlagen. Sonst hätten die ISIS-Kämpfer die Möglichkeit, sich einfach nach Niederlagen im Irak auf der syrischen Seite neu zu formieren. Das Bewusstsein, dass etwas getan werden muss, ist also deutlich größer worden in Washington. Die Frage ist aber, was getan werden muss. Und die Frage wurde noch nicht klar beantwortet.
Müssen die USA dafür jetzt plötzlich mit ihrem Feind zusammenarbeiten, mit Präsident Assad?
Ich denke, das ist für Präsident Obama die heikelste Frage überhaupt. Denn bisher hat man ja in Washington Assad als ungeheuer, als brutaler Schlechter an der eigenen Bevölkerung bezeichnet. Und jetzt ist es natürlich schwierig, eine Kooperation, wie indirekt auch immer, zu rechtfertigen und auch der eigenen Bevölkerung zu verkaufen. Aber wenn Verteidigungsminister Hagel sagt, die ISIS-Terroristen seien im Moment die größte Gefahr für die USA überhaupt, dann heißt das indirekt zugleich, Assad ist im Moment nicht mehr die größte Gefahr, die in Syrien und aus Syrien heraus droht. Und die Amerikaner haben nicht die Alternative zur Verfügung, die moderate syrische Opposition mit Waffen zu unterstützen, denn diese Opposition ist im Moment derart schwach, dass eine engere Kooperation mit dieser wahrscheinlich nicht dazu beitrüge, den Islamischen Staat zu besiegen.
Ihre Einschätzung noch, Fredrik Steiger, was werden die USA am ehesten tun? Werden sie Luftangriffe fliegen?
Das ist die größte Wahrscheinlichkeit, Luftangriffe, Drohnenangriffe, denn die amerikanische Bereitschaft, auch in der Öffentlichkeit, wirklich mit Boots on the ground, also mit Soldaten am Boden zu kämpfen in Syrien, die ist nach wie vor nicht vorhanden. Aber das darf man nicht vergessen, auch für Luftangriffe mit amerikanischen Flugzeugen über Syrien bräuchte man wohl zumindest die stillschweigende Zustimmung von Diktator al-Assad und wahrscheinlich auch dessen Schutzmacht Russlands, denn die Amerikaner wollen ja nicht riskieren, dass die Luftabwehr des syrischen Regimes amerikanische Flugzeuge bei Angriffen gegen die Islamisten abschießt.
Das waren Einschätzungen von Fredrik Steiger. Und das war Info 3 am Mittag, die Nachrichtensendung mit den wichtigsten News und den Hintergründen dazu, jederzeit auch im Internet auf srf.ch/news. Mein Name Angelique Welchli.
Eine Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.